Demokratisierung ist ein Zauberwort und die Zustimmung zu diesem in den Medien verwendeten Begriff ist allgemein vorhanden. Demokratisierung im Nahen Osten war auch ein Stichwort der katholischen akademischen Auslandsdienst, das in den letzten Tagen in Staufen ein Seminar veranstaltete, auf dem unter anderem das Bergstresser-Institut Anleitungen und zur Demokratie geben wollte. Kontrastiert wurde das Programm mit direkten Eindrücken aus den von Israel besetzten Gebieten, aus denen heute zum Beispiel von einem Streik an der Universität von Bir Zeit zu berichten ist. Von 2500 Studentinnen eingeschrieben sind. Die palästinensische Universitätsleitung hat bereits mit Zwangsexmatrikulation gedroht. Kleine Realitäten aus dem Demokratisierungsprozess in Palästina.
In der vergangenen Woche sollte in Freiburg eine Veranstaltung stattfinden, Thema Palästina auf dem Weg zur Demokratie. Eingeladen war ein Dr. Osman Osman von der Universität Nablus, also aus den von israelisch besetzten Gebieten aus der Westbank. Die Ausreise dieses Dr. Osman Osman konnte nicht stattfinden. Wir haben inzwischen ihn per Telefon erreicht und er bestätigt, dass die Ausreise aufgrund der Intervention des israelischen Geheimdienstes nicht erfolgen konnte.
Muss man mit denen sprechen und wird bei dem israelischen Geheimdienst eingeladen und wird gefragt, warum er nach Deutschland fahren möchte und was er da machen sollte. Und sie stellen ein paar Fragen, was von Sinn hat die Ausreise. Sie wollen genau wissen, was man da machen möchte.
Aber was für ein Interesse kann der israelische Geheimdienst haben, dass Sie nicht nach Deutschland kommen können?
Sie machen nur Schwierigkeiten. Im letzten Jahr haben Sie mir auch schon Schwierigkeiten gemacht. Hat 3 Monate letztes Jahr gedauert, bis ich schon Ausreisegenehmigung von denen bekommen habe. Das, bei denen ist normal, dass jeder schon, der ins Ausland fliegt oder fährt, schon bei dem Geheimdienst da eingeladen wird.
Aber es wurde ja gesagt, mit dem Abkommen zwischen PLO und Israel soll alles etwas besser werden.
Eigentlich sollte es besser werden, aber man hat es nicht gespürt. Und ich zähle nicht zu den Gegnern dieses Abkommens. Und sie wissen ganz genau, die Israelis, und trotzdem haben sie mir Schwierigkeiten gemacht.
Ja.
Und sie wissen auch genau, dass an der Universität da unterrichte. Und ich bin keine Person, die schon unsinnig da macht, ihrer Meinung nach.
Ja.
Wir fragten ihn dann noch, wie er dieses beurteilt, ob dieses tatsächlich der Weg zur Demokratie ist.
Natürlich, Demokratie ohne Freiheit und Souveränität gibt es keine Demokratie. Man kann nie die Demokratie einführen, wenn man nicht frei ist. Wichtige Voraussetzung dafür, dass man die Souveränität als Volk und die Freiheit hat.
Ja.
Ohne das gibt es überhaupt keine Demokratie. Das Volk kann nie seine Meinung zum Ausdruck bringen.
Ja.
Wir hatten Anfang dieser Woche schon in Erfahrung bringen können, dass im Gazastreifen 52 Mitglieder der DFLP, einer palästinensischen Gruppierung, die in Opposition zur Fatah steht und auch dieses Abkommen sehr kritisch sieht, von der palästinensischen Polizei verhaftet worden sind in Gaza. Dr. Osman Osman führt noch eine weitere Geschichte hinzu, die er am Dienstag erfahren hat.
Und in Ramallah.
In Ramallah auch.
Gestern über 50 Personen wurden verhaftet von Hamas und von Fatah-Anhängern.
Weitere dieser Menschenrechtsverletzungen listet eine Dokumentation auf, die von einem Institut, Freedoms Defense Institute aus Jerusalem, vor kurzem veröffentlicht worden ist. Hier wird auch die Schließung einer palästinensischen Zeitung zum Beispiel erwähnt oder die weitere Verhaftung von Oppositionellen, die dem Abkommen, was in Oslo geschlossen worden ist, nicht zustimmen. Diese Problematik der Menschenrechtsverletzungen wird sehr kritisch beobachtet. Ein weiteres Ereignis, was die Schwierigkeit der Situation, auch der Selbstverwaltung dokumentiert, kam in den letzten Tagen hinzu, als zum Beispiel die StudentInnen der Universität Bir Zeit, auch in der Westbank gelegen, inzwischen sich im Streik befinden, und zwar gegen die Steigerung der Gebühren an der Universität um etwa 40%. Die PLO, so sagt die PLO, habe kein Geld, um die Studiengebühren auszugleichen, oder sie benutze dieses Geld zum Beispiel zum Aufbau der Armee und der Polizei. Das heißt, die Studiengebühren steigen. Diese Streiks an der Universität Bir Zeit laufen noch. Ähnliche problematische und auch düstere Perspektiven hat gestern Abend Dr. Suleiman Abu Dayeh aufgezeigt. Er kam aus Palästina, hatte allerdings auch Ausreiseschwierigkeiten, die er mit 1.500 Dollar über seinen Rechtsanwalt zu beheben versuchte. Seit dem 1. September ist er Leiter der Friedrich-Naumann-Stiftung in den besetzten Gebieten, zuständig für die politische Entwicklung, politische Kommunikation. Das Abkommen, vor einem Jahr in Oslo geschlossen, sieht er auch auf einem sehr kritischen Blick, ist aber doch dafür.
Die Deklaration von Oslo ist unterschrieben worden bei Offenlassung von in der Tat sehr viele delikate Fragen. Insbesondere die Frage der Siedlungen, die Frage Jerusalems, die Frage der politischen Häftlinge, die Frage der Kontrolle über die Außengrenzen, die Frage der Größe des zu verwalteten Gebiete. Eine ganze Reihe, in der Tat eine ganze Reihe von Fragen. Dieses Abkommen ist für meine Begriffe das denkbar schlechteste Abkommen, das man unterschreiben konnte. Aber ich denke, trotzdem ist dieses Abkommen zu unterstützen, weil dieses Abkommen der Beginn der Verhandlungen und der Auflösung des Konfliktstoffes, das sich in den letzten 40 Jahren zwischen Palästinenser und Israelis angehäuft hat. Aber rein formal halte ich das Abkommen für denkbar, für die palästinensische Seite denkbar schlecht, hat denen kaum etwas angeboten und sehr viele Fragen offen gelassen. Sie müssen jetzt in den nächsten 5 Jahren um jeden Punkt, um jeden Meter sich mit den Israelis streiten, um ihnen einen halbwegs regierbaren Gemeinwesen etablieren zu können. Ob es jemals dazu kommen wird, ist eine sehr, sehr interessante Frage. Ich glaube nicht, dass es so ohne weiteres möglich
ist. Suleiman Abu Dayeh begründet im Folgenden, warum er diese Kritik an diesem Abkommen, Jericho-Gaza-Abkommen, eigentlich teilt, zusammen mit anderen.
Das Jericho-Gaza-Abkommen sollte in den ersten 2 Jahren dazu führen, dass die Palästinenser allmählich die Kontrolle über alle besetzten Gebiete bekommen. Wir sind jetzt schon am Ende des ersten Jahres und wir sind über das Stadium von Jericho und Gaza nicht hinausgekommen. Selbst in Jericho und Gaza sind die Israelis noch militärisch stark präsent. Sie kontrollieren noch die Straßen innerhalb des Gazastreifens, wie auch die Eingänge und die Ausgänge von und nach Jericho. Es gibt noch eine ganze Reihe von Berührungspunkten zwischen Palästinenser und Siedler, die in der Tat ein Konfliktherd darstellen, weil sobald Siedler im Gazastreifen oder in Jericho gesehen werden, werden sie auch angegriffen. Das ist auch ein Punkt, der bisher nicht entschärft wurde, bisher nicht von israelischer Seite durchgeführt wurde. Die Israelis haben selbst das, was sie zuerst als Rückzug beschrieben haben und dann später als eine Umgruppierung ihrer Streitkräfte erläutert haben, nicht mal auch in seinen minimalen Vorstellungen oder in den minimalen Übereinkünften durchgeführt, so dass das Gefühl noch in diesen Gebieten stark da ist, dass die Israelis tatsächlich noch nicht so sehr daran interessiert, sich völlig aus dem Gazastreifen und aus Jericho zurückzuziehen. Hinzu kommt, dass in den besetzten Gebieten selbst, insbesondere in der Westbank, noch keine spürbare bezüglich des Alltages Verbesserung des Lebens zu erfahren ist, zu erleben, zu beobachten ist. Die Armee ist noch überall präsent, die Ausreisefreiheit ist noch nicht da. Die das Recht auf Meinungsäußerung, auf Versammlung, auf Organisierung von Aktivitäten bedarf noch der israelischen Genehmigung und sie wird ja niemals erteilt. Und über all das steht noch die Abriegelung Jerusalems für die Palästinenser auf der Tagesordnung. Jerusalem ist seit dem 21.03.1993 für die Palästinenser ein sozusagen geschlossene Area. Also es ist ein geschlossenes Gebiet. Palästinenser dürfen Jerusalem seit diesem Datum nur mit einem speziellen Erlaubnis der jeweiligen Militärbehörden in den Regionen betreten. Selbst wenn man ein Krankenhausbesuch und eine Überweisung von einem regionalen Krankenhaus zu einem Jerusalemer Krankenhaus besitzt, braucht man Tage vor den Militärbehörden, um ein Erlaubnis zu bekommen, um nach Jerusalem zu gelangen zur Behandlung, zur medizinischen Behandlung. Also faktisch seit Unterzeichnung des Abkommens und selbst nach dem Rückkehr Arafat nach Gaza und nach dem Rückkehr von einer ganzen Reihe von palästinensischen Funktionären und Aktivisten und auch das Hineinkommen von über 6000 palästinensischen Polizisten und sonstigen Leuten hat sich die Situation bisher spürbar in keinster Weise verbessert.
In den besetzten Gebieten also nach wie vor die Kontrolle durch die israelische Militärverwaltung. Aber auch die Beziehung zwischen den besetzten Gebieten, also Gazastreifen und Westbank und dem israelischen Kernland, werden nach wie vor von der israelischen Seite kontrolliert, was insbesondere für die Arbeitskräfte aus dem Gazastreifen besonders nachteilig ist. Israel hat inzwischen angefangen, diese palästinensischen Arbeitskräfte durch Arbeitskräfte aus asiatischen Ländern, zum Beispiel Thailand, zu ersetzen. Das heißt,
hinzu kommt, leiden noch die Palästinenser darunter, dass die Israelis sie noch von ihrem Arbeitsmarkt weitgehend ausschließen. Bis März 1993 arbeiteten in Israel etwa 120.000 Palästinenser als Arbeiter und ihre Arbeit dort war die Haupteinnahmequelle für über eine halbe Million Palästinenser oder 600.000 Palästinenser und seitdem sie die Grenzen Israels für diese Arbeiter, natürlich man wollte auch damit einen politischen Druck auf die PLO und auf die Palästinenser ausüben, so menschlich sind sie, dass sie sozusagen die Lebensgrundlage von Zehntausenden von Familien berauben, damit sie nur politischen Druck auf sie ausüben. Seitdem sie dies nicht wieder locker gemacht haben, sieht die ökonomische Situation sehr dramatisch aus. Erst in den letzten drei Monaten haben sie etwa 30.000 bis 35.000 palästinensische Arbeiter die Arbeit wieder erlaubt in Israel. Aber das ist nicht mal ein Drittel der ehemaligen Zahl, die in Israel tätig war.
Resümee dieser Beispiele, was die Situation in der Westbank und im Gazastreifen ausmacht?
Was ich damit sagen wollte, ist dies, dass die Lebenssituation für die Palästinenser in den besetzten Gebieten trotz Abkommen, trotz anfänglicher Begeisterung und anfänglicher Optimismus, unter anderem war ich auch sehr optimistisch am Anfang, hat sich nicht gebessert, ganz im Gegenteil, ich spüre ehrlich gesagt sogar eine Verschlechterung der Situation und keine Verbesserung.
Allerdings sieht er keine Alternative zu dem derzeitigen Verhandlungsprozess. Warum er diese derzeitige Situation so beschreibt und was er vermutet, was Israels Interessen dabei sind?
Ich erkläre das wiederum politisch. Dass ich glaube, dass die Israelis mit der Fortsetzung dieser Methoden und der strikten Einhaltung ihrer Maßnahmen gegen die Palästinenser sie gefügig machen wollen in den Verhandlungen, um Stärke zu demonstrieren, um all sozusagen ihre Forderungen auf der ganzen Linie durchzusetzen.